Fremdartigen Sprachen wird häufig im Rückgang auf die wörtliche Bedeutung ihrer Formulierungen eine exotische Ontologie unterschoben, ohne dass man beachtet, dass die ursprüngliche Bedeutung im Alltagsleben erworben längstens verblasst ist. In der Linguistik spricht man hier von einer Desemantisierung einer geläufigen sprachlichen Ausdrucksweise. Im Deutschen fragen wir, warum gibt es etwas und nicht vielmehr nichts? Wer gibt, was gibt? Fünfte Fähigkeit. Menschen können, was sie in ihrer Sprache sagen, auch in jeder anderen Sprache sagen. In der Regel vermögen sie dies jedoch nicht direkt, sondern nur indirekt, zusammen mit einer metasprachlichen Umschreibung der in der Ausgangssprache verfügbaren Formulierungen. Leibniz' Frage, von ihm französisch gestellt, lässt sich, so elementar sie ist, nicht ohne weiteres tale quale, tel quel, mit denselben Konnotationen, Assoziationen und Bedeutungsnuancen in andere Sprachen übersetzen, nicht einmal in benachbarte europäische. Die in einer Zielsprache gewählte Übersetzung ist entweder mit mehr oder mit weniger Konnotationen oder zugleich mit mehr in einer Richtung und weniger in einer anderen Richtung verbunden als die Formulierung der Ausgangssprache. In welcher Hinsicht eine Übersetzung über das Original hinausgeht oder ihm zurückbleibt, lässt sich jedoch sowohl in der Ausgangssprache als auch in der Zielsprache oder in einer dritten Sprache metasprachlich kommentieren. Auch wenn sich also nicht alles einfachhin in jeder Beziehung wort- und sinngetreu in jede andere Sprache übersetzen lässt, so vermag doch jede Sprache universal als Metasprache jeder anderen Sprache zu fungieren. Etwas genauer ausgedrückt, jede Sprache als ein sich ständig änderndes Gebilde lässt sich so entwickeln, dass sie als eine für ein korrektes Verständnis hinreichende Metasprache jeder anderen Sprache zu fungieren vermag. Die Menschen verfügen über ein Sprachvermögen, das sie dazu befähigt, ihre Sprache, deren Grammatik und deren Wortschatz nach Belieben und Bedarf über den Stand der aktuellen Entwicklung hinaus auszubauen. Dabei kommt ihnen offensichtlich die Fähigkeit, zu ihrer Muttersprache hinzu noch andere Sprachen zu können oder lernen zu können, zugute. Damit komme ich zur sechsten Fähigkeit. Menschen können mehr sprachlich ausdrücken als ihre Sprachen. Im Singular oder im Plural Sprache. Menschen sind kreativ. Ihr Ausdruckspotenzial übersteigt dasjenige ihrer aktuellen Sprachen. Für die Menschen ist die Grenze der Sprachen, die sie aktuell beherrschen, nicht die Grenze ihrer Welt. Zu ihrer Sprachkompetenz gehört die Fähigkeit, ihre Sprachen auszubauen. Das Ausdruckspotenzial ihres individuellen Sprachvermögens übersteigt das Ausdruckspotenzial der Sprache oder im Fall einer Multilingualität der Sprachen, die sie beherrschen. Zur Fähigkeit, eine gemachte Äußerung zu paraphrasieren, gehört auch die Fähigkeit, dass man dies mittels einer Anleihe in einer anderen Sprache macht. Weist eine Sprache ein Wort auf, für das es in der eigenen kein Äquivalent gibt, verfügen Menschen über mehrere Möglichkeiten, die Lücke zu schließen. Sie können das anderssprachige Wort als Fremdwort aus der anderen Sprache übernehmen, wie man im Deutschen und in vielen anderen Sprachen das Wort Philosophie einfach aus dem Lateinischen und letztlich aus dem Hellenischen übernommen hat. Sie können aber auch das fremde Wort, wenn es ein deskriptiver Ausdruck ist, entweder annähernd wörtlich übersetzen, wie man das im 18. Jahrhundert mit dem Wort Philosophie im Deutschen getan hat, indem man es mit Wissbegierde übersetzt hat und wie es im Niederländischen als Weisbegierde noch heute gebräuchlich ist. Sie können es aber auch mit einer freieren, mehr oder weniger äquivalenten oder kongenialen Paraphrasierung ersetzen oder mit einer Wortwahl, die eine ganz bestimmte Konzeption der Philosophie zum Ausdruck bringt, wie es im 19. Jahrhundert Japaner mit ihrer Wortprägung Tetsugaku getan haben, die nicht so einfach rückzuübersetzen ist. Nur mit einem langen Kommentar, den ich hier erspare. Es ist ein sprachphilosophischer Unsinn zu meinen, zur interkulturellen Verständigung sei eine Universalsprache erforderlich, in der alles, was in irgendeiner Sprache gedacht werden kann, eindeutig wiedergegeben werden kann. Es genügt, dass alles, was in einer Sprache gedacht wird, zusammen mit einem Kommentar in jede andere Sprache übersetzt werden kann. Die Funktion des Kommentars ist es, die Abweichungen zwischen Original und Übersetzung zu vermitteln. Für eine universale philosophische Verständigungsgemeinschaft ist keine Universalsprache erforderlich. Die Fähigkeit zu einer kommentierenden Übersetzung reicht aus. Handelt es sich um poetisch formulierte Texte, ist freilich unverzichtbar, dass man auch den ursprünglichen Wortlaut zu hören bekommt. Denken Sie an die Vorlesung von Herrn Wohlfahrt gestern über Zwangzi. Es ist äußerst hilfreich zu wissen, dass in der Geschichte vom Koch Ding das Wort für Messer und das Wort für den Weg gleichlautend sind. In beiden Fällen Dao, jedoch mit unterschiedlicher Betonung. Siebte Fähigkeit. Menschen können ihre Aussagen vielfältig modalisieren, eine ganz wichtige Fähigkeit für die Philosophie. Sie können sie als notwendig, allgemeingültig, als de jure oder als nur faktisch gültig, als möglich, wahrscheinlich, fraglich oder nichtig und so fort erklären. Menschen sind fähig, ihre Aussagen zu verabsolutieren oder zu relativieren. Dazu nichts weiter. Achte Fähigkeit. Menschen können logisch argumentieren. Sie können das, was sie sagen, begründen. Sie sind diskursfähig. Um 1930 machte sich der russische Psychologe Alexander Luria auf, die vom westeuropäischen Soziologen Lucien Levi-Brühl aufgestellte Behauptung, Angehörige sogenannter primitiver Kulturen seien mit ihrer Mentalität prélogique, ihrer vorlogischen Denkweise, nicht in der Lage, logisch zu denken. Er machte sich auf, um diese These in abgelegenen Regionen Usbekistans in Zentralasien zu prüfen. In den 70er Jahren wurden seine Ergebnisse von amerikanischen Psychologen, engagiert in Cross-Cultural Studies, mit erweiterten Replikastudien in Liberia, Westafrika bestätigt. Analphabeten hatte man dazu syllogistisch formulierte Fragen der folgenden Art vorgelegt. Alle Kebele-Männer sind Reisbauern. Mr. Smith ist kein Reisbauer. Ist Mr. Smith ein Kebele-Mann? Die Kebele sind eine ethnische Gruppierung in Liberia. Eine typische Antwort lautete, ich kenne den Mann nicht. Wenn ich ihn kenne, kann ich die Frage beantworten, aber da ich ihn nicht kenne, kann ich diese Frage nicht beantworten. Mit ihrer Behauptung, die Antwort auf die gestellte Frage nicht zu kennen, schien die zitierte Testperson Levi-Brühls These eindrücklich zu bestätigen. Gleichzeitig machte sie mit der konditionalen Begründung ihrer Unfähigkeit, die Frage zu beantworten, mit aller wünschenswerten Deutlichkeit klar, dass sie durchaus logisch zu denken verstand. Die Psychologen hatten ihr Fragen vorgelegt, die sie einfach gewohnt war, empirisch zu entscheiden. Im Unterschied zu auch nur geringfügig geschulten Landsleuten war ihr, wie auch anderen analphabetischen Testpersonen, ein kontextunabhängiger Wechsel zwischen einer konkreten empirischen und einer formalen logischen Argumentation nicht geläufig.
Auch darüber sollte man sich durchaus Gedanken machen, denn es ist ja oft von anderen Logiken die Rede, wenn von anderen Kulturen gesprochen wird, und nicht selten ist diese Rede alles andere als besonders durchdacht. Es lohnt sich jedes Mal, da wirklich genauer hinzusehen. Ich gebe Ihnen dafür 2 Minuten. Genau so lange dauert der langsame Mittelsatz, wiederum ein Largo aus dem Winterstück von Koto Vivaldi, und wir setzen danach fort.
Jahrzehnte vor Levi Brühls Schrift über die Mentalität Prelogik, in einer Zeit, als der kulturelle Relativismus zusammen mit einer linearen Konzeption der Evolution der Menschheit florierte, ist einem deutschen Sprachwissenschaftler Georg von der Gabelenz, der sich länger und vor allem auch sprachkundig in Afrika aufgehalten hatte, die Begabung seiner Bewohner, ihre Ansichten logisch zu rechtfertigen, das heißt juristisch zu begründen, keineswegs entgangen. Er hat auch gleich und zu Recht einen Zusammenhang zwischen der außerordentlichen juristischen und der ebenso außerordentlichen sprachlichen Kompetenz der von ihm geschilderten Bantu vermutet. Ich zitiere: In der Ausbildung des Rechtes darf sich der Kaffernstamm mit viel höher stehenden Rassen messen. Er hat nicht nur ein bürgerliches, sondern auch ein internationales Recht entwickelt. Im bürgerlichen Beisammensein der Bantu nimmt das Recht die ihm zukommende Stelle ein, und das juristische Denken schult die Geister zum Klassifizieren und Subsumieren. Die Bantu sind Rechtspedanten wie die Römer, prozesslustig und gewiegte Advokaten. Es bleibt nichts anderes übrig, hier, wo ein beschränkter Geist, so seine Ausdrucksweise, eine hochgradige, einseitige Befähigung bewiesen hat, hier müssen wir den Grund suchen jener wunderbaren Kraftentfaltung des kaffrischen Sprachvermögens. Ende des Zitats. Afrikas bleibender Beitrag zur Philosophie ist kein exotischer. Was wir Afrika verdanken, ist keine mehr oder weniger reizvolle Seitenlinie in der globalen Entfaltungsgeschichte der Philosophie. Was wir von Afrika erhalten haben, ist vielmehr von fundamentaler Bedeutung, nämlich die Entwicklung zusammen mit der spezifisch menschlichen Sprachkompetenz jener mentalen Fähigkeiten, die ein philosophisches Denken ermöglichen und nachweislich auch natürlicherweise nach sich ziehen. Von Leopold Senghor stammt das Ihnen bekannte Wort L'émotion est nègre comme la raison est laine. Darauf kann man nur erwidern, mais le langage est humain. Das Sprachvermögen ist allen Menschen gemeinsam. Das menschliche Sprachvermögen ist ohne Gefühl, ohne Emotion, so unerklärbar, wie es ohne Vernunft, ohne Raison nicht denkbar ist. Es gibt kein längeres, kohärentes und verständliches Gespräch, das nicht irgendwie von Logik geleitet wäre. Im Übrigen hätten die alten Hellenen, Tragiker wie Philosophen, Dionysos wie Apollo-Anhänger, nur den Kopf geschüttelt, hätte man emotionales Pathos als etwas angeführt, das ihrem Wesen, das nicht zu ihrem Wesen gehört. Wissen war für die klassischen hellenischen Philosophen etwas Schönes und damit etwas Erotisches. Was sie denkend betrieben, definierten sie als Liebe zur Weisheit. Auf der anderen Seite des Mittelmeers, in Afrika südlich der Sahara, gehört zum sprichwörtlich gewordenen Palaver selbstverständlich der argumentative, das heißt rationale Rekurs auf konsensfähige Grundsätze und allgemein einleuchtende Weisheitssprüche, Sprichwörter, wie man sich behelfsmäßig ausdrückt. Sprachliche Kompetenz und philosophische Kompetenz haben sich zusammenentwickelt, beide nicht unabhängig von dem, was man zurzeit gerne und etwas unterkomplex als emotionale Intelligenz bezeichnet. Als ich in den 90er Jahren die Gelegenheit hatte, in Abidjan, der Hauptstadt der Côte d'Ivoire, einen Vortrag zu halten, lautete eine der Fragen, die mir gestellt wurden, warum sich noch nie ein europäischer Philosoph für das entschuldigt hat, was Hegel über Afrika geschrieben hatte. Mein Vortrag ist ein bescheidener Beitrag zu dieser Entschuldigung. Dankeschön.
Nicht nur der Applaus war heftig nach Professor Hohlensteins Vortrag, sondern auch die Diskussion war ziemlich kontrovers und das betraf wohl in erster Linie die Vorstellung oder die Idee von einer impliziten, von einer nicht explizierten, in Begriffen ausgebildeten Philosophie. Aber ich glaube, dass auch in dieser Diskussion ein Satz sich sozusagen von selbst illustriert hat, den Hohlenstein in einigen seiner Veröffentlichungen immer wieder betont und formuliert hat, nämlich der Satz, dass die intrakulturellen Differenzen, die Unterschiede innerhalb einer Kultur, zum Beispiel der Kultur der europäischen Philosophen, Philosophinnen, gleich groß seien und auch von der gleichen Art sind wie die interkulturellen Differenzen. Dass also die Grenzen nicht zwischen einer Art von statisch gedachten Kulturen verlaufen, sondern zwischen Denktraditionen. Ich habe ja eingangs erwähnt, dass ich noch etwas über eine Arbeit erzählen möchte, an der Professor Hohlenstein derzeit noch arbeitet. Und das ist ein Atlas zu den Wanderungen des philosophischen Denkens. Ich hoffe, also nicht in allzu ferner Zukunft bereits fertiggestellt und erhältlich sein wird. Worauf ich schon und jetzt hinweisen möchte, sind frühere Arbeiten von Hohlenstein. Das sind Bücher über Edmund Husserl beispielsweise und Roman Jakobson, aber auch im Zusammenhang mit Fragen der Interkulturalität sein Buch bei Suhrkamp über das menschliche Selbstverständnis 1995, beziehungsweise das andere, ebenfalls bei Suhrkamp erschienene, mit dem Titel Kulturphilosophische Perspektiven 1998. Ich habe auch in der Einleitung schon anklingen lassen, dass Hohlenstein mit diesem Vortrag eine Art von Abschiedsrede gehalten hat, in dem Sinn, als er nicht mehr nach Zürich zurückgefahren ist von München, sondern in seine neue Heimat aufgebrochen ist, nämlich nach Yokohama, von der er hoffentlich gelegentlich wieder in die alte zurückkehrt. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich für heute und wünsche mit Vivaldi noch einen melodisch-sommerlichen Ausklang. Thank you.
Thank you.